herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Kai Schiebur zu Gast. Kai sitzt im Vorstand der Otto Group und ist dort unter anderem für die Logistik und Supply Chain des Konzerns verantwortlich. Die Otto Group zählt mit ihren Plattformen wie Otto, About You und Lascana und seinen Markenkonzepten wie Bonprix und Crate & Barrel zu den größten Online-Händlern weltweit. Hinzu kommt noch der Logistikdienstleister Hermes und weitere Unternehmen. Dementsprechend komplex ist natürlich auch das Aufgabenfeld von Kai und deshalb haben wir uns in unserem heutigen Gespräch auf Technologien und Innovationen fokussiert, die in der Logistik der Otto Group bereits im Einsatz sind oder in Zukunft zum Einsatz kommen. Das Themenfeld Logistik, Technologien und Innovation ist übrigens auch ein Schwerpunkt auf der Supply Chain CX, die die BVL im Oktober ja zum ersten Mal veranstaltet. Links zu weiteren Informationen über die Supply Chain CX findet ihr in den Shownotes. Kleiner Hinweis noch, ich hatte bei dieser Aufnahme so ein paar kleine technische Probleme. Nichts Dramatisches, aber wenn ich an der einen oder anderen Stelle mal nicht ganz so deutlich zu hören bin wie gewohnt, dann wisst ihr warum. Sorry. Inhalt des Gesprächs ist aber trotzdem top. Also, los geht's. Hallo Kai, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Du Kai, ich habe in meiner Recherche natürlich so ein bisschen auf dein LinkedIn-Profil geguckt, so ein bisschen deinen Werdegang gestöbert und bin auf die Tatsache gestoßen, dass du jetzt so um den Dreh dein 40-jähriges Jubiläum in der Logistik feierst und dein 6-jähriges Jubiläum im Vorstand der Otto-Gruppe. Das heißt, du hast dich durch den gesamten Pfad einmal durchgearbeitet bis zum Vorstand in der Otto-Gruppe. Bist aber angefangen tatsächlich als Auszubildender bei DB Schenker, bist richtig traditionell Speditionskaufmann geworden. Das habe ich richtig überblickt. 40 Jahre, gerade Jubiläum.
Ja, also Boris, die Recherche hat schon mal gut funktioniert. Alle Informationen sind soweit richtig. Ich habe den langen Weg tatsächlich gemacht. Die Ausbildung bei Schenker in Hamburg war wirklich großartig. Das war ein sehr guter Einstieg. Ich bin jetzt 40 Jahre im Geschäft. Ich habe keinen Tag es bereut, in die Logistik gegangen zu sein und die Vita teilt sich so in zwei Bereiche auf. Die erste Halbzeit waren klassische Logistikdienstleister, bei denen ich tätig war. Neben DB Schenker dann zum Beispiel bei DHL oder bei Federal Express Business Logistics oder bei Heuer in Hamburg. Also einige der großen namhaften prägend waren für mich auch 7 Jahre bei Kühne und Nagel. Und die andere Hälfte war dann im Handel. Dort zog es mich dann nach Köln, wo ich heute immer noch wohne. Und da war ich dann insgesamt 16 Jahre bei der Firma Leckerland, einem europäischen Convenience-Großhändler, für die Bereiche Logistik und Einkauf zuständig. Und das war dann ein Vorstandsressort, was ich über einige Jahre ausgeübt hatte, seit 2008. Und dann kam der Ruf, wie du richtig gesagt hast, vor ziemlich genau 6 Jahren zur Otto Group.
Dann bist du am oberen Echelon der deutschen Handelsszene angelangt, der europäischen sogar.
Ja, also wenn ich da noch direkt reingrätschen darf, die Otto Group, wenn wir uns mal so die Anteiligkeiten angucken, du wirst ja wahrscheinlich gleich noch dazu kommen, aber der deutsche Umsatzanteil, der ist jetzt noch so bei 56% mit abnehmender Tendenz und Europa wächst, aber auch USA wächst zum Beispiel. Wenn wir Crate & Barrel sehen als großes, bekanntes Format in der USA, kennt die Otto Group kaum jemand, aber jeder kennt Crate & Barrel zum Beispiel. Ja. Das erfolgreiche Format sorgt dann auch dafür, dass sich die Umsätze ein Stück weit verschieben zwischen den einzelnen Regionen.
Und dein Titel ist Konzernvorstand Services. Was verbirgt sich noch dahinter? Also gehört Logistik und Supply Chain oder noch mehrere Themen dazu? Was verbirgt sich in dem Begriff Services bei euch?
Ja, Services ist bei uns der Begriff für die wesentlichen Logistikeinheiten der Gruppe. Das sind zum einen die Hermes-Einheiten wie Hermes Einrichtungsservice, Marktführer im Bereich Zweimann-Handling für zum Beispiel Möbel, aber auch weiße Ware mit Aufbauservices und anderen Value-Add-Dienstleistungen. Dann die Hermes Fulfillment, die eine sehr bemerkenswerte Entwicklung auch in Richtung Internationalisierung im Moment macht. Da kann ich mir gut vorstellen, dass wir so im nächsten Jahr vielleicht 9.000, 10.000 Menschen haben. Das war vor 10 Jahren, waren es vielleicht noch 2.500. Also da sehen wir, dass da unheimlich viel passiert, sowohl geografisch als auch von der Veränderung des Geschäftsmodells. Sehr spannend. Dann gehört die Hermes Germany mit dazu, also das klassische Paket-Distributionsgeschäft. Dem Servicebereich zugeordnet ist auch die Otto International in Hongkong. Das ist unsere Sourcing-Organisation, wo wir mit knapp 1.000 Menschen Sourcing für die Gruppe betreiben. Mhm. Und die Bauerlogistik ist auch dabei. Darüber hinaus haben wir uns im Vorstand so organisiert, dass wir für die wesentlichen Unternehmensgruppen unter dem Dach der Holding Beiratstätigkeiten oder Beiratsvorsitzenden Rollen ausüben. oder je nach Gesellschaftsform eben auch die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden. Bei mir sind das dann die klassischen Rollen für die Hermes-Organisation mitbestimmte Aufsichtsräte auf der Fulfillment-Seite, auf der Germany-Seite. Ich bin im Board der Avery, das ist die ehemalige UK Parcelnet, die zur Hermes-Gruppe gehört oder mit einem Minderheitsanteil heute noch dabei ist und eben in verschiedenen anderen Beiräten, Otto International, WIT oder so, zusätzlich tätig.
Ja, wie sieht es eigentlich aus mit so weiteren Bestandteilen? Denkt man an About You beispielsweise. Macht die auch ihre eigene komplette Logistik? Sind das unabhängige Entscheidungen, die da getroffen werden, oder wird es auch bei euch mit in gewisser Weise mit gebündelt?
Also die Entscheidung wird unabhängig getroffen von About You. Wir sind ein sehr wesentlicher Dienstleister von About You am Standort in Altenkunstadt über die Gesellschaft Bauer Hermes Fulfillment. Dort haben wir auch eine vierstellige Anzahl von Menschen beschäftigt, aber darüber hinaus hat About You Ausschreibung durchgeführt und hat sich dann dafür entschieden, in anderen europäischen Ländern mit anderen Dienstleistern tätig zu sein, sodass wir uns dort im Wettbewerb bewegen und über Qualität, Preis und Leistung entsprechend zu überzeugen haben.
Was gehört noch zum Otto-Universum, was wir vergessen haben zu erwähnen? Gibt noch einen stationären Handel? Oder was für dich relevant ist, wollen wir so sagen?
Otto als Einzelgesellschaft ist sehr, sehr relevant auf einem sehr spannenden Weg zur Plattform aus einem klassischen Handelsmodell heraus, wenn wir also aus einer Gruppenperspektive gucken und sagen, wo gehen eigentlich unsere wesentlichen Investitionsströme hin, dann ist der Weg von Otto, der Otto-Einzelgesellschaft zur Plattform ein sehr wesentlicher, ganz aktuell. Die WIT-Gruppe ist sehr erfolgreich. Wenn wir uns die Markenkonzepte angucken, um vielleicht mal zwei rauszuheben, Bonprix als vertikale Modebrand, sehr gut etabliert im Markt, sehr gut und sehr klar positioniert. Crate & Barrel hatte ich kurz angesprochen. Sehr wesentlicher Ergebnisbringer, eine sehr wesentliche Säule der Otto-Gruppe ist aber auch zum Beispiel das Segment Finanzdienstleistungen mit der EOS als Finanzdienstleister oder auch der Hanseatic Bank. So ist die Gruppe sehr breit aufgestellt. Ich hatte den geografischen Fußabdruck einmal kurz erwähnt, aber wir unterteilen insgesamt in fünf Segmente. Das ist das klassische Handelssegment, wie zum Beispiel bei Bauer oder auch Freeman und Gretton in UK. Wir haben die Finanzdienstleistung, wir haben die Plattform. Plattform ordnen wir Otto und About You zu. Und dann haben wir den Servicebereich, den hattest du bereits angesprochen, und eben die Finanzdienstleistung.
Und wenn du jetzt mal so auf die Logistik schaust, die du jetzt seit 6 Jahren dort verwaltest bei der Otto Group, was waren so rückblickend, kam natürlich die Corona-Phase da rein, ist klar, das durftest du nochmal miterleben, das durftest du verwalten sozusagen. Du hast also diese außergewöhnliche Zeit miterlebt mit dieser ungeheuren Volatilität. Es ging in eine Richtung steil nach oben, dann ist wieder steil nach unten. Jetzt ist wieder so ein bisschen, ja, so eine Teilflotte, würde ich mal sagen, im allgemeinen E-Commerce-Handel. Davon seid nicht nur ihr betroffen, sondern auch viele andere. Beschreib mal, was das letztlich für Konsequenzen für die Logistik hat und was für neue Herausforderungen diese Volatilität auch insbesondere bringt.
Ich finde, du hast das ganz treffend zusammengefasst. Ein Wort hat bei mir so ein Störsignal ausgelöst, das war das Wort verwalten. Denn die Logistik zu verwalten wäre sicherlich falsch. Also hier geht es tatsächlich um sehr stark gestaltende Elemente. Gestalten aber auch in alle Richtungen. Du hast das Wachstum angesprochen. Wir haben in 2020, 2021 absolute Boomjahre gesehen. Derjenige, der Ware hatte, derjenige, der verkaufsfähig gewesen ist, Kapazitäten bereitstellen konnte, war derjenige, der den Umsatz gemacht hat. Wir und auch unser Wettbewerb haben herausragende Jahre gehabt, die natürlich für die vielen Logistikaktivitäten enorme Herausforderungen gezeigt hat. Und wenn ich einmal das Service-Segment eben beschrieben habe, dann ist es vielleicht wichtig, nochmal zu erwähnen, dass wir bereits seit den 70er Jahren eine vollständig integrierte Supply Chain haben. Also das eigene Sourcing mit einer großen Organisation und der Base in Hongkong über eigene See- und Luftfrachtaktivitäten und Road-Aktivitäten, dann hier entsprechend in die eigenen Lagerstandorte. Haldensleben als eins der Beispiele, wo wir 3.500 Mitarbeiter im Schnitt beschäftigen. Und wenn ich dann die Wertschöpfung weiterlaufe, dann über die Feindistribution, über das Thema Paketdistribution der Hermes Germany beziehungsweise des Hermes Einrichtungsservices. Insofern sind sowohl in den absoluten Boomphasen als auch in den Abschwungphasen das Geschäft entsprechend zu gestalten. Und der Unterschied zu verwalten ist dann, dass wir nicht beklagen, dass Kapazitäten jetzt übermäßig stark ausgelastet oder gar nicht mehr ausgelastet sind, sondern dass wir mit einer, wie ich sie bisher noch nicht kennengelernt hatten, Volatilität auch umzugehen hatten und sowohl das Wachstum, dem Wachstum Raum zu geben war, als auch schnelle Anpassung bei abflauenden Volumina entsprechend sicherzustellen hatten. Und dazu kommen dann natürlich Sondereffekte, exogene Effekte. Wenn wir jetzt nochmal jüngst an die Situation denken, zum Beispiel, die wir im Suezkanal vorfinden, der Beschuss durch die Houthi-Rebellen und die Veränderung damit auch der Ladungsströme im Seefrachtbereich, sind das Themen, die keiner, auch keine KI vorhersehen konnte, aber jeder darauf zu reagieren hat, weil ein Gutteil der Seefrachtkapazität entsprechend gebunden war, weil der Umweg über Afrika zu nehmen. Insofern ist es ein unheimlich spannendes Geschäftsfeld. Was es auf der Otto-Seite so, finde ich, besonders spannend macht, ist, dass auch der Wert der Logistik seit vielen Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten erkannt wird und gute Teile der Investitionstätigkeit auch in die Verbesserung des Kundenerlebnisses und in das Wachstum, zum Beispiel durch neue Standorte, entsprechend investiert wird.
Du hast eben ein interessantes Stichwort genannt, und das hat zu tun mit dieser vertikalen Integration eurer Supply Chain, dass ihr schon in den 70er Jahren damit angefangen habt. Kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen? So ein paar Dinge waren mir klar. Also diese Sourcing-Einheit Otto International, die in Hongkong sitzt und dafür euch das Sourcing betreibt, das ist Teil des Konzerns, ist mir klar. Aber auch du hast viele Dinge genannt in Bezug auf diese Inbound Supply Chain und Transporte, die ihr auch als Teil eurer Gruppe seht. Wie erklärt sich das? Erklär mal kurz, was du damit genau meinst.
Ja, wir haben einen sehr visionären Shareholder mit Werner Otto und auch jetzt mit Michael Otto, die den Wert einer durchgängigen Leistungserbringung, die in der eigenen Hand liegt, sehr, sehr frühzeitig, ich würde sagen, im Markt auch damals einzigartig erkannt hat und bereit war, den Weg auch tatsächlich konsequent zu Ende zu gehen. Zum Beispiel wurde die Leistung der damaligen Bundespost als zu teuer und als nicht gut genug wahrgenommen. Die Konsequenz daraus war, einen eigenen Paketdienst aufzubauen, um das Erlebnis an der Haustür deutlich zu verbessern. Und das mündet jetzt darin, dass die Hermes Germany letztes Jahr 50-jährigen Geburtstag gefeiert hat. Und so fing es mit den Sourcing-Organisationen ebenfalls an. Und wenn ich die Durchgängigkeit der Supply Chain beschrieben habe, so ist es immer unser Credo, dass sich die Einheiten im Marktvergleich zu messen haben. Das heißt, der Anteil des eigenen Gruppengeschäftes ist bei den Einheiten wie einer Otto International oder auch einer Hermes Germany oder eines Einrichtungsservices, ist nie 100%, sondern für uns ist immer wichtig, dass wir auf Basis eines starken Rückgrats des Gruppengeschäftes auch den Vorteil nutzen, um dann Services für den Markt anzubieten und externe Kunden zu begrüßen. Wir glauben auch, dass uns das hilft, um Marktentwicklung gut und frühzeitig zu erkennen und damit auch das Produkt für die Gruppe insgesamt besser zu machen, sodass wir uns in allen diesen Aktivitäten öffnen für den Markt und zwischen 30% und 80% für die einzelnen Gesellschaften auch Drittkundengeschäft begrüßen dürfen.
Und um es mal zusammenzufassen, was siehst du als momentan die größten Herausforderungen für die Logistik bei euch? Volatilität haben wir gesprochen, das war besonders stark während der Corona-Phase und danach, also diese enorm starken Angebot- und Nachfrageschwankungen herrschen. Wie würdest du es jetzt einschätzen für 2024? Was sind jetzt momentan? Ist es immer noch Volatilität, die ihr euch Kopf zerbrechen bereitet?
Also Volatilität wird bleiben. Wir werden, auch wenn wir uns im Moment wieder auf ein schwieriges Jahr 2024 einstellen, aber wir werden auch wieder sprunghafte Wachstumsraten sehen. Und unser Ziel muss es dann sein, dass wir gut vorbereitet sind, auch vielleicht besser vorbereitet sind als der Wettbewerb, sodass wir die Zeit, die wir jetzt im Moment sehen, wo wir eher über niedrigere Mengen sprechen, eben auch nutzen, um weitere Digitalisierungsaktivitäten einzusetzen. Der Digitalisierung folgen dann mögliche Automatisierungsschritte. Das Thema KI ist für uns ein Riesending. Insofern ist Volatilität ein Thema, was bleiben wird, in Kombination auch mit dem Thema Supply Chain Predictability. Also ich glaube, wir müssen noch näher ran, um auf Entwicklung reagieren zu können und schneller reagieren zu können, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Diese vielen verschiedenen Gesellschaften und diese Durchgängigkeit der Wertschöpfung, die wir darstellen, bedeutet bei uns auch eine ganze Reihe von Schnittstellen. Die sind noch nicht so perfekt, wie ich mir das wünschen würde. Das heißt, das durchgängige Angebot muss auch dadurch bestehen, dass wir Systembrüche weitestgehend vermeiden und automatisiert und schneller auf einen neuen Sachverhalt reagieren können, um dann auch mit Angeboten um die Ecke zu kommen, wenn es darum geht, wir müssen hier an der Stelle gegebenenfalls beschleunigen, wir müssen vielleicht auch mit dem einen früheren Hafen rausgehen oder wir müssen dann fliegen. Das sind alles Themen, die heute ganz normal im Werkzeugkasten sind. Ich glaube aber, wir können an den Ecken schneller werden und wir können bessere Entscheidungen ableiten auf einer besseren Visibilität oder Transparenz der gesamten Supply Chain.
Was wurden in Bezug darauf in der Vergangenheit schon für Fortschritte erzielt? Also habt ihr ein Gefühl dafür, wie gut eure Supply Chain Transparenz beispielsweise ist in den Transporten? Dass ihr wisst, wann, wo, welche Ware ist und entsprechend früher reagieren könnt. Wie seid ihr da momentan aufgestellt und welche Systeme nutzt ihr? Und was habt ihr da so in den letzten Jahren investiert oder an Systemen an den Start gebracht, die ein bisschen mehr Transparenz in die Transporte bringen?
Ja, ich würde das vielleicht aus zwei Aspekten heraus beantworten wollen. Das eine ist die isolierte Aktivität bei vielen Gesellschaften, die in Richtung Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz gehen. Die helfen uns in der Durchgängigkeit der Gesamtsupply Chain an allen Ecken. Und darüber hinaus, um vielleicht ein Beispiel zu nennen, ist für uns, wenn wir die Otto Einzelgesellschaft sehen, das Ziel des Supply Chain Towers, das, auf das wir uns sehr konkret hinbewegen, wo es dann darum geht, über das Thema Transparenz sehr viel stärker in Richtung Steuerung und Verbesserung der Reaktionsfähigkeit zu gehen. Wir arbeiten mit Infonexus zusammen als eine der Lösungen. Wir wollen die auch ausrollen für weitere Partner. Zum Beispiel haben wir Infonexus heute im Einsatz auch bei Crate & Barrel und bei der Otto. Aber das Thema ist eins, was auch für andere Handels- und Markenkonzepte sehr interessant und sehr relevant ist. Das heißt, die übergreifende Steuerung und die Reaktionsfähigkeit sind für uns im Moment zwei sehr, sehr zentrale Projekte, denn Volatilität wird bleiben und die Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, die werden eher größer werden nach vorne. Insofern haben wir, auch wenn es darum geht, Kapazitäten zu allokieren, gerade auf diese Themen, also hin zum Beispiel Supply Chain Tower, hin zu einer stärkeren Digitalisierung und Automatisierung haben wir eine ganze Reihe von Kapazitäten allokiert, schwimmen da oder kochen aber da nicht im eigenen Saft, sondern arbeiten eben auch gern mit externen Partnern zusammen, weil es durchaus Felder gibt, die andere besser machen als wir oder schneller sind als wir oder in bestimmten Tiefen mit einer anderen Expertise unterwegs sind. Insofern ist für uns auch die Nähe zum Beispiel zu Startups eines der wichtigen Themen.
Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, aber ich nochmal zurück auf dieses Thema Supply Chain Control Tower, denn die Technologie dafür existiert ja schon seit vielen, vielen Jahren, das Konzept, wie man es eigentlich machen müsste. Der Knackpunkt oder das Problem an der Sache war ja häufig, dass du so stark angewiesen bist auf Datenqualität von deinen Partnern beispielsweise, Status-Events für bestimmte Milestones im Shipping-Bereich beispielsweise. Sind da in den letzten Jahren sichtbare, fühlbare Fortschritte gemacht worden, sodass die Technologie da eigentlich steht, die Cloud-Technologie, die du brauchst, die Integration, die du brauchst und so weiter und so fort. Das Gerüst steht ja und die Technologie ist zur Verfügung, bloß die Qualität der Daten, die da reingefüttert werden, die war immer ein Problem. Ist da in den letzten Jahren guter Fortschritt gemacht worden aus deiner Sicht?
Also bevor ich die Frage beantworte, würde ich gerne nochmal einen Satz sagen. Ich finde das sehr wohltuend. Du argumentierst in deinen Fragen mit einem profunden Wissen und schaffst es damit auch, finde ich, die Fragen in die richtige Richtung zu leiten. Das ist nicht oberflächlich, sondern man merkt dir an, dass das heute nicht dein erster Podcast ist, wo du dich mit Supply Chain Themen beschäftigst, weil das Thema Datenqualität ist immer die Voraussetzung für alles, was dann folgt. Also die Qualität, dann gibt's irgendwann die Visibilität. Auf die Visibilität gibt es dann irgendwann auch die Reaktionsfähigkeit oder das Supply Chain Management. Und ja, die Qualität an den Schnittstellen ist enorm unterschiedlich gewesen. Wenn wir die Kette einmal kurz gestalten oder vielleicht beschreiben wollen, dann fängt es bei den Produzenten in den entsprechenden Beschaffungsmärkten, wie zum Beispiel Vietnam oder Bangladesch, an. Und für uns ist es dann eben wichtig, was das Ergebnis ist, ist die Ware dann entsprechend produziert worden. Was ist mit der QS, also mit der Qualitätskontrolle in den Abgangshäfen, ist das vernünftig passiert worden? Haben wir den Weg zum Hafen in Time geschafft? Hat es der Container dann auf das Schiff geschafft? Das war 20 und 21 ja durchaus auch manchmal ein Lotteriespiel, dass, obwohl ein Platz gebucht war, dieser Platz dann im Zweifel nicht zur Verfügung stand, oder das höhere, größere Quarantäneauflagen dann zu Hafensperrungen geführt haben. Und ohne dass ich jetzt überhaupt mal den Container auf dem Wasser verortet habe, sieht man an, finde ich, diesen Bereichen oder diesen Schnittstellen, die wir dort sehen, die Vielfältigkeit der Schnittstellen, dass es wichtig ist, die Lieferanten in der Prozesskette frühzeitig einzubinden und vor allen Dingen darauf Wert zu legen, dass die Datenqualität gut ist und diese Daten sehr zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Auch die Information QS ist erfolgreich passiert worden, aber es ist leider mit 4 Tage Verspätung passiert und damit haben wir Probleme in der Folgekette. Das sind Themen, wo wir also nicht nur auf Akkuratesse gucken, sondern eben auch auf das Thema Geschwindigkeit gucken. Und ja, Datenqualität hat heute in den Verhandlungen, die wir haben mit den Lieferanten, durchaus einen eigenständigen Agendapunkt bekommen. Ist in der Vergangenheit ein großer Fokus auf dem Produkt, auf dem Material, auf der Qualität, auf der Lead-Time gewesen. So ist das Thema Datenbereitstellung, Datenqualität eine ergänzende Zielfunktion für die Lieferanten geworden, wenn es darum geht, uns davon zu überzeugen, bei exakt diesem Lieferanten zu sourcen.
Ja, vor allem sind die Anreize ja nicht immer allein mit dem Kunden und den Lieferanten, in der Sicht, dass einige vielleicht ganz gut damit fahren, wenn nicht alles ganz transparent ist, wenn nicht immer überall sichtbar ist, wo die Knackpunkte liegen, wo die Verspätung liegen und so weiter, wo man sich ein bisschen da verstecken kann. Deshalb, wenn sich das potenziert, 100- und 1000-fach bei jeder Schnittstelle, dann hast du die Situation, die du hast. Und Menschen und Systeme, Unternehmen sind incentiviert mit den Incentives, die sie haben sozusagen, die Anreize. Und wenn die im System halt von vornherein schon etwas falsch angelegt sind, dann kann es zu solchen Sachen kommen. Aber gut, dass ihr das auch mit Teil der Verhandlungen macht, dass Datenqualität und ein Anspruch an digitale Daten beispielsweise einfach inzwischen dann hoffentlich zum Hygienefaktor werden und einfach Grundvoraussetzungen sind, um mit euch auch ins Geschäft zu kommen.
Ja, vielleicht um das nochmal zu verstärken, was du gerade gesagt hast, wenn wir uns allein mal den Wareneingangsprozess angucken. So war das doch einer, der vor 6, 8 Jahren noch sehr manuell gewesen ist. Das heißt also, der 40-Fuß-Container kommt dann in Haldensleben an und dann gab es bei einer Vielzahl dieser Waren immer noch manuelle Erfassungsprozesse im Hochlohnland Deutschland. Und natürlich müssen diese Themen in den Produktionsländern beim Hersteller direkt gelöst werden, indem ich zum Beispiel über einen QR-Barcode, also seit Jahrzehnten etablierte Technologie eingesetzt werden, damit ich automatisiert die Kartons lese, vermesse und dann automatisiert ins Hochregal bringe. Das ist alles sehr klar, aber es muss eben auch gemacht werden. Und da geht es darum, in einer Breite über eine Lieferantenlandschaft, die sich ja nicht nur auf Südostasien konzentriert, sondern zum Beispiel auch in Europa oder auch in Nordafrika verschiedene Lieferanten betrifft, dass wir dort mit einheitlichen Standards unterwegs sind, damit wir sicherstellen, dass der Lieferant die richtigen QR-Codes draufklebt, die dann entsprechend lesbar sind. Das ist eins dieser Punkte, die aufgenommen werden mussten in Lieferantenverhandlungen. Neben den Themen, wie die Kartons gepackt sind, wie der Füllgrad war, wie wir dann vermeiden, dass wir Nässe und Schimmelbildung in den Kartons haben. Also neben den ganz klassischen Wertversprechen, die wir in der Zusammenarbeit mit den Lieferanten haben, kamen eben Themen dazu, die dann die Folgeprozesse sehr viel stärker vereinfacht haben.
Ich habe kürzlich zum Beispiel einen Podcast aufgenommen zum Thema Demurrage and Detention, wo du im Prinzip auch die falschen Anreize hast, in der Hinsicht, dass die Carrier dafür bezahlt werden, wenn Container zu lange im Hafen steht, beziehungsweise wenn Empties nicht rechtzeitig zurückkommen. Und da, ich glaube, die Zahl, die da im Raum stand, dass jährlich von den größten 10 Reedereien irgendwie 1 Milliarde an Demurrage und Detention Charges den Kunden in Rechnung gestellt werden. Und wenn jetzt ein System um die Ecke kommt, dass das ausschließen will, dass sozusagen komplette Transparenz schaffen will, sodass diese Gebühren minimiert werden können, ist nicht unbedingt im Sinne der Carrier, obwohl die natürlich auch wollen, dass der Hafen rund funktioniert und so weiter. Es gibt natürlich eine Berechtigung für diese Charges, aber diese Hausnummern, die da im Raum stehen mit 1 Milliarde im Jahr, das ist natürlich eine Hausnummer, die falschen Incentives setzt, um dann nochmal noch zurückzukommen.
Ja, das ist so und es mag ja auch Kunden dieser Reedereien geben, die sich dann sehr stark auf das Thema der Seefrachtraten fokussiert und Detention und Demurrage im Zweifel als gegeben ansehen. Und das spielt dem, was du gerade sagst, natürlich auch ein Stück weit in die Karten. Insofern hilft das Thema Transparenz auch an der Ecke. Wir haben in 2020, 2021 in den absoluten Boomzeiten haben wir enorme Beträge auch in diesem Bereich gezahlt, auch wenn wir den US-Bereich sehen zum Beispiel. Dann sind Streiksituationen in den Häfen dazugekommen oder Häfen sind blockiert gewesen, sodass große Umwege zu fahren waren. Und all das spricht dafür, näher ranzukommen, besser und schneller reagieren zu können und auf Basis eines guten Fundaments auch intelligente Entscheidungen zu treffen.
Mhm. Also Supply Chain Transparenz haben wir jetzt gerade besprochen. Das ist ein wichtiges Thema von euch. Da seid ihr gut am Start. Ihr habt einen guten Anbieter. Was sind weitere so große Lighthouse Signature Projekte, die ihr gemacht habt in der Logistik, die so ein bisschen in die Richtung zielen, mit Technologie und mit Digitalisierung tatsächlich euer Leben einfacher zu machen?
Wir haben uns vor 2,5 Jahren auf den Weg gemacht im Zusammenhang mit KI und Robotics, weil unser Eindruck war, dass sich in dem Markt gerade exponentielle Entwicklungen abtun oder auftun. Wir haben faszinierende Unternehmen kennengelernt, Startups kennengelernt, zum Beispiel auch im Valley in den USA, wo wir durch den Einsatz der künstlichen Intelligenz ganz neue Anwendungsfälle kreieren können. Und das hat uns so fasziniert, dass wir mit 2 Unternehmen bisher strategische Partnerschaften eingegangen sind. Das eine ist die Firma Covariant, die über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Zusammenhang mit Roboterarmen es uns ermöglicht, aus Mischwannen zu kommissionieren, eine Tätigkeit, die vorher dem Menschen vollständig vorbehalten war. Eine Mischwanne ist etwas in der Kommissionierung von Textilien zum Beispiel, wo wir in einer Wanne 20 verschiedene Textilien drin haben, die in einer vorher nicht festgelegten Zusammenstellung dann das erste Mal auf den Kommissionierer oder auf die Robotik zukommen und dann selbstlernende Systeme in der Lage sind, auch den richtigen Artikel zu erkennen, die richtige Kommissioniersequenz festzulegen und dann 2, 3 Artikel von 20 zu identifizieren, zu entnehmen, die Mischwanne dann wieder in Richtung Hochregal zurückzuführen und das den ganzen Tag entsprechend durchzuführen. Und diese Hand-Auge-Koordination war etwas, was den Menschen auf diesem Prozessschritt Jahrzehnte unschlagbar gemacht hat. Und wir sehen jetzt in Ergänzung zum Menschen, dass es dort Anwendungsfälle gibt, die jetzt möglich werden, die greifbar werden, die wir pilotiert haben und wo wir sehr ermutigende Ergebnisse jetzt sehen und glauben, dass wir diesen Weg weitergehen müssen. Weiteres Beispiel, wenn wir über Boston Dynamics reden. Ich habe über den Wareneingangsprozess gesprochen. Im Sommer haben die Boxen 30, 40 Grad Temperatur innen. Die Packstücke sind bis zu 15, 20 Kilo schwer. Und es ist ein außerordentlich unattraktives Betätigungsfeld, für die es uns auch absehbar immer schwerer fallen wird, Menschen zu finden, die diese Tätigkeit über Stunden ausüben. Mhm. Und wir glauben, dass wir in dem Moment, wo wir solche Tätigkeiten automatisieren oder roboterisieren können, dass wir einmal dem Thema demografischen Wandel ein Stück weit entgegenwirken können, wir aber auch in der Lage sind, in hoher Prozessstabilität dreischichtig dann Container zu entladen, ohne dass wir qualitativ Einbußen haben zu einer reinen händischen, heute durchgeführten Entladetätigkeit. Und diese Stretch heißen diese Geräte von Boston Dynamics, die werden wir jetzt im Sommer als erstes Unternehmen in Europa begrüßen dürfen und sind jetzt gerade dabei, mit Hochdruck CE-Qualifizierung zu bekommen und die Geräte dann auf 220 Volt entsprechend umzustellen. Das sind ja Geräte aus den USA, haben eine sehr gute Zusammenarbeit. Und ich glaube, wenn wir das mal weiterdenken, dann werden wir durch die Leistungsfähigkeit auf der KI in die Lage versetzt werden, dieses heute schon sehr spannende Logistikumfeld in der Zukunft noch viel spannender gestalten zu können über Anwendungsfälle, die Menschen entlastet, um repetitive Tätigkeiten oder auch um physisch sehr anspruchsvolle Tätigkeiten. Und da, glaube ich, kann es eine sinnvolle Interaktion von Mensch und Maschine durchaus geben.
Ja, ohne Zweifel. Ich kenne in der Tat auch diese Boston Dynamics Roboter. Die kennen vielleicht viele von den Zuhörenden auch. Wir sind bekannt über viele Videos. Das sind meistens manchmal sehen sie aus wie so kleine Hunde oder so ein Pferdartig oder auch diese Roboter, die Parcours machen oder die du umstoßen kannst und die stehen wieder auf. Aber ich habe die ehrlicherweise immer so lange wahrgenommen als so ein bisschen gimmicky, also als so ein bisschen so gemacht fast für so ein TikTok-Video oder für so ein virales Video, aber in der tatsächlichen Anwendung dann irgendwie doch, ist dann die Frage, was kann man mit so einem Gerät genau machen. Aber du sagst jetzt, dass die tatsächlich im Logistikalltag eingesetzt werden können. Finde ich faszinierend. Geh noch mal ein bisschen näher darauf ein. So die Leute, die diese Boston Dynamics Roboter tatsächlich kennen aus diesen kleinen Clips und kleinen Videos dort. wo auch immer der Eindruck entsteht, als wenn die komplett autonom unterwegs wären, als wenn sie sich komplett autonom bewegen, aber tatsächlich ist das im Hintergrund auch jemand mit so einem Joystick das Ganze bedient. Da gab es auch schon mal irgendwelche Videos dann gezeigt haben, dass es alles gar nicht so autonom ist, wie es aussieht. Erklär mal ganz kurz so diese Welt, die wir kennen, die Zuschauenden, die mal auf TikTok so ein Video gesehen haben, die spektakulären Dinge, die der Parcours machen und dann tatsächlich im Alltag, im Logistikalltag, wenn diese Geräte von Boston Dynamics da Container anladen, wie der Weg vom einen zum anderen stattfindet.
Ja, das mache ich gerne. Für uns ging es jetzt nicht darum, irgendwelche fancy PR-Stories zu kreieren, sondern jeder dieser Einsätze unterliegt einem konkreten Business Case. Wir rechnen für jeden dieser Anwendungsfälle ganz individuell immer die Erwartungshaltung, die wir zum Beispiel aus dem Thema der Produktivität sehen wollen. Die Zeit, dass jemand mit dem Joystick hinter einem Spot, du bist jetzt gerade bei diesem hundeähnlichen Boston Dynamics Gerät dabei, die liegen lange hinter uns. Wir haben den Spot heute bereits im täglichen Einsatz. Ich durfte auf dem Logistikkongress in Berlin einen kleinen Vortrag halten. Da hatte ich den Spot auch tatsächlich mitgebracht. Und der ist zwar in Blau, in Hermes-Farben foliert, aber der hat durchaus Kampfspuren, die man sieht, wenn der in engen Wartungstunneln unterwegs ist. Dann haben wir heute dadurch Routinetätigkeiten auf den Spot überführt. Es geht also sehr konkret darum, zum Beispiel in sehr beengten Umgebungen, Stichwort Wartungstunnel, den du vielleicht auch kennst aus großen Logistikanlagen, wo du dich im Zweifel beengt nur fortbewegen kannst, da teilweise auch größere Hitze ist oder ähnliches, dass der Spot Aggregatzustände aufnimmt von Maschinen. Das kann zum Beispiel eine Rolle eines Förderbands sein, wo man dann feststellt, dass es Geräuschanomalien gibt, dass die Kugellager dann im Zweifel demnächst abscheren werden und wir frühzeitiger die dann zum Austausch bringen, dass wir uns Temperatursituationen angucken. Der Spot könnte auch eine Gasleckage erkennen. Also wenn es darum geht, die Sicherheit im Arbeitsumfeld zu verbessern und dann in einer Kommunikation mit dem Leitstand unterwegs ist, schaffen wir es, Berufsbilder wie zum Beispiel den Anlagentechniker, die sehr, sehr gesucht sind in immer höher automatisierten Lagerstandorten, zu entlasten um Routinetätigkeiten, indem wir diese Routinegänge, die zu machen sind, zum Beispiel heute schon auf den Spot übertragen. Also Spot, dieses hundeähnliche Wesen. Zum Stretch, ich bin absoluter Überzeugungstäter vom Stretch, werden wir sehr überzeugende Ergebnisse aus meiner Sicht, wenn der im Sommer kommt, angelernt wird, schon im dritten Quartal sehen diesen Jahres. Und dann gibt es eine weitere Entwicklung, die für viele immer ganz, ganz faszinierend ist. Das ist der sogenannte Atlas, der humanoide Roboter. Wenn man sich das anguckt, wie da die Geschwindigkeit in der Entwicklung ist, wie sich Akkulaufzeiten verändern, wie es gelingt, dieses Gerät immer leistungsfähiger, dabei kompakter zu machen, das ist absolut faszinierend. Und auch da werden wir mit Boston besprechen, dass wir gerne diese Anwendungsfälle gemeinsam mit dem gestalten. Warum geht ein so renommiertes Unternehmen wie Boston Dynamics eine strategische Partnerschaft mit der Otto Group ein? Das ist die erste, die auch gemacht haben, weil wir gesagt haben, wir bieten für die gesamten Roboter, die im Moment im Geschäftsmodell der Boston Dynamics angeboten werden oder sich in der Entwicklung befinden, bieten wir Arbeitsumgebungen an und wir sind nicht daran interessiert, einzelne Use Cases zu lösen. Also wir kaufen 3 Stretch, um Container zu entladen, sondern wir wollen mittelfristig strategisch mit diesen Unternehmen einen Weg beschreiten und sie finden in uns einen Partner, der die Anwendungen alle abbilden kann, das Produkt besser macht und damit auch die Marktfähigkeit für diese Produkte nochmal wieder deutlich erhöht. Und dann müssen sich Unternehmen wie Boston oder Covariant und überlegen, suche ich mir 15 Unternehmen, mit denen ich einzelne Anwendungsfälle probiere, oder gehe ich in eine strategische Partnerschaft, wo wir auch die zu einer frühen Phase der Entwicklung bereit sind, ins Risiko zu gehen und diese Entwicklung gemeinsam mit den Unternehmen zu gestalten. Und das ist genau unser Weg. Und das unterscheidet uns auch vielleicht von anderen Unternehmen, die jetzt schon mal ein oder zwei einzelne Geräte gekauft haben und mal anfangen wollen. Wir gucken da sehr strategisch mit einer mittelfristigen Perspektive drauf, weil wir überzeugt sind von dem Potenzial, das sich nach vorne ergeben wird.
Und das spielt im ersten Moment dann auch nicht die Rolle, ob sie das Ganze schon rechnet. Oder guckt ihr schon so auf die Sache, dass ich das in einem gewissen Zeitraum dann rechnen muss? Oder seht ihr es mehr als Experimentierfeld erstmal?
Also es ist sicherlich kein reines Experimentierfeld. Wenn ich sage, uns geht's nicht um eine fancy PR-Story, dann verfolgen wir sehr handfeste Interessen mit dem Einsatz dieser Technik. Wir sagen aber auch, Scheitern gehört im Moment zum Prozess mit dazu. Wir versuchen also verschiedene Anwendungsfälle. Nicht alle funktionieren, aber wir müssen auch stolpern, damit wir daraus lernen und es besser machen. Was ich persönlich so faszinierend finde an der Technologie ist ja auch, wenn wir uns die Vielzahl der unterschiedlichen Lagerstandorte angucken in der Otto Group, dann haben wir doch zum Beispiel in der Textilkommissionierung sehr ähnliche Arbeitsabläufe. Und denke ich an den Covariant-Roboter, dann muss ich den Prozess einmal gut konzipieren und umsetzen und dann habe ich die gesamte Lernkurve, die dieser Roboter gemacht hat, über die AI, die habe ich verfügbar an allen anderen Standorten, wo ich diesen Roboter hinstelle, ab dem Tag 1. Ich muss also nicht die Lernkurve an allen Standorten für alle Roboter wieder individuell durchlaufen, sondern ich muss ins Laufen kommen. Ich brauche eine Fehlerkultur, die es ermöglicht, neugierig zu sein, experimentierfreudig zu sein, aber dann aus dem zu lernen, was wir in der Umgebung dann festgestellt haben, um dann über die Pilotierung an einzelnen Standorten sehr viel stärker in die Breite gehen zu können. Und dann kommen wir wieder zum Eingang unseres Gespräches. Volatilität wird bleiben. Es wird enorm schwierig sein, vorausschauend Kapazitäten zu planen. Aber die Skalierfähigkeit, die wir aus dem Thema Robotik und AI für die Zukunft gewinnen, neben einer Antwort auch auf Themen wie den demografischen Wandel, ist etwas, was neu ist. Und das ist das, was wir ganz beherzt als Chance umarmen möchten.
Ja, dieser Stretch, der fasziniert mich noch ein bisschen, geht da noch mal ein bisschen näher drauf ein. So Boston Dynamics Stretch heißt er, das ist sozusagen der Kandidat, der theoretisch Container entladen könnte, habe ich richtig verstanden? Und der ist dann auch schon in diesem oder nächsten Jahr schon bei euch irgendwo im Einsatz. Wie funktioniert dieses Antrainieren? Kommt der out the box schon mit einer gewissen Intelligenz und kann schon gewisse Dinge oder muss der wirklich von neu aus angelernt werden, wenn er zum ersten Mal aus der Box kommt und nicht schon irgendwo anders im Einsatz ist bei euch? Oder kann beispielsweise in einer virtuellen Umgebung er schon mal vortrainiert werden? Wie sieht so eine Trainingsphase tatsächlich aus für diese neuartigen Roboter?
Also wenn man das Lab bei Boston Dynamics besucht. Ich hatte ja die Entwicklung um den Atlas geschildert. So gilt das gleichermaßen auch für den Stretch. Der Stretch ist dort in einer Laborumgebung im Einsatz. Auch dort ist das Gerät kleiner, leistungsfähiger, mit deutlich längeren Akkulaufzeiten zwischen den beiden Besuchen versehen gewesen. Also da lagen jetzt 15 Monate dazwischen, dass ich da gewesen bin. Aber der Stretch ist auch schon zum Beispiel in den USA im Einsatz, genau für dieses Tätigkeitsfeld. Wir sind also nicht mehr in einer reinen Versuchsumgebung, sondern der beweist seine Wirksamkeit heute schon im praktischen Einsatz. Und die Verbesserungen, die dann möglich werden, ist zum Beispiel, dass wenn über diese sogenannten Gripper, also die Saugnäpfe, dort wird dann mit Vakuum gearbeitet, wenn die ein Paket fallen lassen, wie wird mit diesem Paket dann weiter umgegangen? In den ersten Versionen hat das Gerät gestoppt. Es brauchte eine manuelle Intervention, bevor weitergearbeitet werden konnte. Heute sind die Anzahl der Einzelkartons, die dann runterfallen oder entgegenfallen, a, deutlich kleiner geworden und sie behindern heute den Fluss auch nicht mehr, sodass das Teile eines deutlich robusteren Setups geworden ist. Also die reine Versuchsphase liegt dort hinter dem Unternehmen und es geht Ihnen jetzt darum, es deutlich stärker auch über den US-amerikanischen Markt heraus auszurollen. Boston Dynamics hat sich jetzt dazu entschlossen, seine Zentrale auch nach Deutschland zu verlegen. Das war für uns auch ein wichtiger Aspekt, um Nähe zu haben und auch in der Weiterentwicklung dann direkt näher mit dran zu sein und auch auf Wartungs- Kapazitäten zurückzugreifen. Aber das ist heute eine Technik, die im Einsatz ist, wo wir nicht über theoretische Laborbedingungen sprechen, sondern darüber, was sehen wir im Praxiseinsatz heute an Produktivitäten, an Laufzeiten für diese Geräte und was sehen wir noch an Herausforderungen, was den praktischen Einsatz anbetrifft.
Mega spannend. Sind die eigentlich side by side mit menschlichen Arbeitskräften unterwegs oder müssen die alleine arbeiten?
Also meine Vision ist ja, wir haben ja von unserer Seite aus gesagt, wir werden durch das Thema Robotics AI keine Arbeitsplätze in den Logistikcentern abbauen. Uns geht es darum, bestehende Arbeitsfelder weiterzuentwickeln, weiter zu qualifizieren, Stichwort physisch anspruchsvolle Tätigkeiten oder sehr stark repetitive Tätigkeiten. Unser Anspruch ist, auch wenn wir mit diesen Unternehmen sprechen, wir möchten eine Plug-and-Play-Technik haben, nachdem dann entsprechend auf 220 Volt umgestellt ist, nachdem CE-Zertifizierung vorliegt, nachdem die Brandschutzthemen geklärt sind, nachdem die Lastprofile für die Geräte geklärt sind. Dann muss unser Anspruch sein, dass wir, wenn wir 7 oder 8 Wareneingangstore haben, in denen Container parallel entladen werden, dass wir bestehendes Personal für Maschinenführern ausbilden, die dann, wenn Störungen entstehen oder wenn Akkuwechsel erforderlich sind oder irgendwelche anderen Anomalien, dass diese Menschen weitergebildet werden, ohne dass sie ein Studium durchlaufen haben müssen, sondern dass sie in der Lage sind, dann diese Geräte, die hauptsächlich die Tätigkeiten durchführen, zu betreuen. Und da sieht man interessante Entwicklungen. Man kann von weiter Entfernung zum Beispiel heute schon erkennen, wie ist der Akkustatus über grün, gelb oder rot, also wann braucht einer der Geräte wieder Betreuung oder muss an den Strom. Man kann aus der Entfernung relativ gut erkennen, ob ich im Moment Stillstände in der Tätigkeit sehe oder ähnliches. Und dann wäre mein Wunsch, dass wir mal dazu kommen und sagen, wir haben nicht 2, 3 Leute im Container, die eine ganze Schicht bei teilweise sehr herausfordernden Bedingungen Container entladen, sondern wir haben 3 oder 5 oder 7 dieser Stretch im Einsatz an einem Standort und wir haben 2, 3 Maschinenführer, die sicherstellen, dass diese Geräte dann entsprechend performant gehalten werden.
Aber sie dürften gemeinsam zusammenarbeiten. Ich frage das deshalb, weil einige Roboter, der darf es einfach in die Nähe, die müssen hinter Gitter und es gibt andere, die sehr, sehr handsam sind und wissen, was in der Umgebung passiert beispielsweise und sind da sehr, sehr sicher im Arbeitsalltag. Aber wie sieht das mit diesen Geräten konkret aus?
Ja, um es konkret zu beantworten, der Spot, also dieser Roboterhund, der hat ja nicht nur eine freundliche Erscheinung, sondern der ist auch handsam. Er bleibt ja dann auch entsprechend stehen, wenn dann Menschen den Weg kreuzen. Der Atlas und das andere Extrem, also dieser humanoide Roboter, um das zu beschreiben, in der jetzigen Entwicklungsphase gibt es dort keine Mensch-Maschine-Interaktion. Ich denke, das wird sich auch weiterentwickeln, aber um ins Laufen zu kommen, ist es, glaube ich, richtig, unter höchsten Sicherheitsumgebungen auch tatsächlich zu arbeiten. Und die werden einen Weg machen. Im Moment ist die Unterteilung so, wie ich sie gerade geschildert habe.
Was sind weitere Technologien, auf die du dich freust, die in den nächsten Jahren online kommen werden, wo du gar nicht warten kannst, die endlich im Arbeitsalltag der Logistik einzusetzen?
Also die Reise ist ja nicht zu Ende im Bereich Robotik und AI. Ich glaube, wir können heute uns eine Reihe von Anwendungsfällen vorstellen, aber es gibt viele weitere spannende Unternehmen, die auch nicht zwingend in den USA sein müssen, die in einer sinnvollen Ergänzung zu dem, was wir jetzt im Moment angehen und was ich kurz skizziert hatte, also eine sinnvolle Interaktion zum Beispiel auch von Boston Dynamics und Covariant, es ermöglichen, diese Anwendungsfälle nochmal deutlich zu erweitern. Es gibt für diese strategischen Partnerschaften auch gar keinen Konkurrenzgedanke untereinander. Als wir die strategische Partnerschaft mit Boston Dynamics verkündet haben, war der Erste, der gratuliert hat, war Covariant, die sich darauf freuen, dann auch mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten, um ihre Produkte wieder besser zu machen und für breitere Nutzerschichten dann auch zugänglich zu machen. Insofern ist das ein Feld, wo im Moment auch viel Pioniergeist herrscht und wir glücklicherweise überhaupt keine Form von Eifersüchteleien feststellen. Und wenn wir sagen, die Unternehmen haben sehr individuelle Stärkenprofile, die sich gut miteinander verbinden lassen, so ist diese Reise ja nicht zu Ende. gibt weitere Anwendungsfälle, wo wir durch einen potenziell dritten Partner noch einen weiteren Baustein hinzufügen können. Und wenn wir jetzt mal 10 Jahre vorausdenken oder 15 und sagen, die Volatilität bleibt oder sie wird noch größer, Skalierfähigkeit bei allen exogenen Faktoren, die wir da draußen haben, wird eine harte Währung sein, die den Unternehmenserfolg sehr stark beeinflusst, dann kann es natürlich extrem interessant sein, wenn es gelingt, nahe am Konsumenten, nahe am Kunden, auch Distributionsstrukturen, kleine Distributionsstrukturen zu schaffen, wo ich innerhalb von wenigen Monaten arbeitsfähig bin und diese Einheiten dann dazu nutzen kann, um zum Beispiel zusätzliche Kapazität aufzuschalten oder zusätzliche Produkte zu implementieren, die eine besonders kurze Laufzeit vorsehen oder einen besonderen Kundenservice vorsehen. Und wenn ich sage, ich muss nicht erst durch sehr langwierige Rekrutierungsprozesse durchgehen für die gesamte Hierarchie eines Standortes, sondern man wäre in der Lage, über einen solchen Park von Anlagen sehr reaktionsschnell in guter Qualität skalieren zu können, in Ergänzung zu etablierten Strukturen, dann ist das, finde ich, hochspannend. Robotics kann eine Antwort darauf sein.
Und noch ein bisschen wieder den Kreis zu schließen zu dem, was wir am Anfang sagten, dass es für viele Unternehmen gerade keine einfache Zeit ist, dass überall Kosten gesenkt werden, dass momentan das Geld bei den Konsumenten nicht so locker sitzt. Man muss schon gucken, wie man das Geld investiert und dass man die Zahlen fürs nächste Quartal entsprechend abliefert, so wie sie abgeliefert werden sollen. Da stellt sich immer die Frage, wie stellt man sicher, dass man sich auch in diesen Momenten, wo die Gürtel überall enger geschnallt werden, wo die Budgets überall gekappt werden, wo man da tatsächlich auch noch sagt, okay, für so eine strategische Partnerschaft, da müssen wir mal Geld in die Hand, da müssen wir investieren. Die bezahlt sich nicht über Nacht. Du hast gerade gesagt, wir müssen auch mal Fehler machen, auch Fehler kosten Geld und so weiter, dass man sozusagen sich diesen Freiraum erlaubt und erhält, sodass man Investitionen für die Zukunft macht, für Dinge, die einen langen Planungshorizont haben. Wie ist da deine Denke? Wie schaffst du es trotzdem noch, diesen Freiraum zu halten, dieses Budget da zu halten, auch die Manpower, die man zur Verfügung stellen muss, um solche Projekte erfolgreich zu machen? Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um?
Ja, wir haben ja zum einen die glückliche Situation, dass wir nicht in eine Quartalsberichterstattung rein müssen, sondern wir haben eine Unternehmensstruktur mit einem inspirierenden Shareholder, der immer an langfristigen strategischen Linien interessiert ist. Das ist Aussage 1. Aussage 2 ist, wir sind sehr fokussiert darin, wie wir unser Kapital allokieren. Und natürlich müssen wir auch sehr gut abwägen, was sind die zukünftigen Investitionsfelder, in denen wir unterwegs sind. Und über das, worüber wir heute noch gar nicht gesprochen haben, sind ja große neue Standorte, die wir in Betrieb nehmen. In Polen in diesem Jahr, da haben wir eine Größenordnung von 380 Millionen Euro investiert. Wir haben einen anderen Standort in Altenkunstadt, wo wir für About You tätig sind. Dort wird für ca. 150 Millionen ein großes Shuttle-Lager gebaut. Das tun wir auch jetzt zu diesen Zeiten, immer mit der Zielsetzung, das Kundenerlebnis zu verbessern. Und wir sehen durch zum Beispiel kürzere Durchlaufzeiten eine gute Qualität, reduzierte Fehlerquellen. Wir sehen aber auch durch einen immer späteren Bestellstopp, den die Kunden sich wünschen, also Bestellung heute bis 20 Uhr, Lieferung morgen, sehen wir, dass das für uns wichtige Zukunftsthemen sind. Wir unterscheiden also ganz klar in, welche Investitionen verbessern den Kundennutzen, damit auch unsere Marktposition. Und welche Investitionen müssen wir im Moment auch aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage im Zweifel auch um 1 Jahr, 2 oder 3 Jahre zurückstellen? Und das ist auch im Vorstand ein Ringen, weil wir bei den 6 Vorständen, die ja auch sehr unterschiedliche Themenbereiche abdecken, natürlich alle gute Ideen haben, wie wir Kapital allokieren. Und dann geht es darum, für uns zu sagen, aus einer Gruppenperspektive, wo geht das Geld hin? Und dann ist die Kundenperspektive die leitende. Und deswegen haben wir einige wenige sehr zentrale Wachstumsfelder für uns festgelegt, die wir auch entsprechend mit Kapital ausstatten. Das eine ist, wir haben ganz am Anfang drüber gesprochen, Otto auf dem Weg zur Plattform, also das Marktplatzgeschäft deutlich zu stärken. Das ist für ein Unternehmen mit der Historie von Otto ein Riesenschritt, der dort gegangen wird. Wir haben aber, um ein zweites Feld zu benennen, gesagt, dass die Logistik einen so wesentlichen Einfluss auf das Thema Kundenerlebnis und Kundenzufriedenheit hat, dass wir auch dort, auch jetzt in den schwierigen Zeiten, Entscheidungen nehmen, Weichenstellungen durchführen, von denen wir glauben, dass sie uns in 3 Jahren resilienter machen, dass sie uns kostengünstiger, effizientere Abläufe ermöglichen und dass sie uns eine Skalierfähigkeit ermöglichen, die sonst in einem rein manuellen Betrieb oder in den bestehenden Strukturen kaum möglich gewesen wären.
Das ist eine sehr, sehr gute Einsicht, denn lange Zeit, das war in vielen Unternehmen so, dass Logistik und Supply Chain nur als der Kostenfaktor angesehen wurde, wo in schlechten Zeiten Budgets und Kosten gesenkt werden können und Budgets gekürzt werden können. Gut zu sehen, dass es auch Unternehmen gibt, die das wirklich als strategischen Vorteil verstehen, wenn da investiert wird, um da signifikant das Kundenerlebnis zu erhöhen, zu verbessern, über die Logistik. Das hört man nicht so häufig und ich glaube, die Aussage müsste noch viel häufiger zu hören sein in deutschen Vorständen.
Ja, also ich habe das auf der Leckerland-Seite damals genauso kennengelernt. Es gab im Handelsumfeld, also Leckerland, europäischer Convenience-Großhändler, es gab in den Handelsvorständen vielleicht jemand, der dann auch für Logistik zuständig gewesen ist, aber eigentlich ist das eine der Funktionen gewesen, die im Vorstand -1 oder sogar -2 hierarchisch verortet war. Aber auch da gab es ein klares Verständnis dafür, was stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Und über die 40 Jahre in der Logistik habe ich diese Zeiten natürlich miterlebt. Logistik ist eine Kostenfunktion. Das ist heute nicht mehr der Fall. Also wenn wir uns auch die Corona-Zeit nochmal angeguckt haben, dann hat es das Thema Logistik, Supply Chain oder auch die Probleme, die zu dem Zeitpunkt bestanden haben, hat es problemlos auf jede Vorstandsagenda geschaffen. Und ich glaube, dass das eine so wichtige strategische Funktion ist, dass auch andere Unternehmen gut daran tun, zu überlegen, ob das nicht etwas ist, was prominent gerade in diesen Zirkeln auch einen Platz am Tisch bekommen, damit diese Form der Perspektive auch entsprechend eingenommen werden kann.
Tolles Schlusswort. Ich schaue auf die Uhr. Leider ist die Zeit schon vorbei. Das ist immer die Sache. Wenn man so komplexe, große Themen wie Technologien, Innovation und so weiter in so einem großen Konzern wie Otto vor sich hat, dann hat man leider nur eine Stunde und dann kann man nicht alle Themen besprechen, die man eigentlich besprechen wollte. Aber wir sind ein Stück weit gekommen und ich habe das Gefühl, als wenn wir uns nochmal ein zweites Mal kurz schließen müssen, um nochmal ein Update zu bekommen. Vielleicht dann, wenn die ersten Stretch-Roboter oder die ersten Atlas-Roboter bei euch da die Container entladen. Würde mich freuen. Vielleicht komme ich mal vorbei und wir gucken uns mal was live an und zeigen nochmal was. Und machen wir unsere eigenen kleinen viralen TikTok-Videos.
Boris, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Bis die Tage, mach's gut.
Mach's gut, tschüss.
So, das war der BVL-Podcast mit Kai Schiebur von der Otto Group. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.